So, willkommen zurück nach der Mittagspause. Ja, hoffentlich nimmt das Mittagessen nicht allzu viel von unserem Blutvolumen in Anspruch. Es ist ja so, dass dann nach dem Essen häufig das Blut in den Magen sackt und dann im Kopf nicht mehr so viel übrig ist. Und dann tendiert man dazu einzuschlafen. Wie dem auch sei, jedenfalls möchte ich zu einem Thema kommen, jetzt nachdem wir uns viel über naturwissenschaftliche Sachverhalte unterhalten haben, das eher geisteswissenschaftlicher Natur ist, denn die Evolutionslehre ist ja nicht etwas, was nur naturwissenschaftliche Sachverhalte betrifft, sondern sie betrifft eben auch den ganzen Menschen. Es macht eben etwas mit uns, wenn wir glauben, ob wir jetzt aus dem Tierreich kommen oder ob wir Geschöpfe Gottes sind. Ich selbst habe mich eben mit diesen Themen beschäftigt, zunächst einmal vorwiegend auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Fragestellung. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto drängender wurde auch eben die Frage, sich damit zu beschäftigen, was eigentlich was bewirkt. Und wir kennen das ja eigentlich, dass man an Schulen, an Unis, auch in den Medien uns Land auf, Land ab sagt, dass der Mensch aus dem Tierreich kommt. Und es wird dann auch gesagt, naja, das ist halt einfach wissenschaftlicher Fortschritt. So wie wir eben nicht mehr Kutsche fahren, sondern Auto, so wie wir eben nicht mehr mit dem Segelschiff unterwegs sind, sondern mit dem Dampfer, so können wir halt auch nicht mehr glauben, dass es einen Schöpfer gibt und dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, sondern so glauben wir eben an die Evolution. So wird das häufig dargestellt. Ein so ein Ausspruch ist zum Beispiel auch, wir können halt nicht mehr hinter die Aufklärung zurück. Und ich frage mich, ich stelle dann innerlich die Gegenfrage, warum nicht? Wer schreibt mir das denn vor, wohin ich gedanklich zu gehen habe? Warum diktieren die mir das? Ich bin damit nicht einverstanden. Ja? Also, die Frage ist, was bewirkt was? Was bewirkt die Evolutionslehre und was bewirkt die Schöpfungslehre? Ja? Wenn wir einfach mal schauen. Ja. So. Wenn wir einfach mal schauen, wie es sich auf die Gesellschaft ausgewirkt hat. Denn inzwischen können wir tatsächlich sagen, seit Darwin ist ja einiges an Zeit ins Land gegangen und einige Auswirkungen sind tatsächlich gut nachvollziehbar. Ja. Ich werde zunächst einmal kurz darauf zu sprechen kommen, das wird einige Dinge rekapitulieren von dem, was ich schon gesagt habe, was eben Evolution versus biblische Schöpfung ist, welche Punkte es da gibt, die man gegenüberstellen muss. Und dass man hier tatsächlich sehr gegensätzliche Welt- und Menschenbilder hat, die miteinander nicht harmonisierbar sind. Man muss sich schon entscheiden, entweder man glaubt das eine oder das andere. Dann werde ich aufzeigen, dass es im Bereich der Wissenschaftskultur eine Abkehr gegeben hat von den Wurzeln, dank derer eben die Wissenschaftskultur entstanden ist. Ja, also die Wissenschaft, die wir hier in der westlichen Welt haben, die ist entstanden auf christlichem Gedankengut. Und dass das christliche Gedankengut an Einfluss, an Relevanz in der Gesellschaft verliert, hat eben auch zur Folge, dass sich auch die Wissenschaft verändert. Und natürlich manifestiert sich die Evolutionslehre auch insgesamt in der Politik und Gesellschaft und nicht nur im Bereich der Wissenschaft. Zunächst einmal also das biblische Mensch und das biblische Welt- und Menschenbild. Wir sehen ja, dass bereits im ersten Vers ganz deutlich gemacht wird, naja, wer Himmel und Erde gemacht hat. Da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also ich habe ja auch schon in den Vorträgen davor gesagt, das bedingt, dass wir es mit einer rationalen Schöpfung zu tun haben. Dass wir damit rechnen können, hinter den Dingen steht ein Korsett an Naturgesetzen. Hinter den Dingen haben wir eine Ordnung. Die Welt ist auch verstehbar. Warum ist sie verstehbar? Weil ein rationaler Gott die Welt geschaffen hat und wir in seinem Bilde gemacht sind. Und weil wir in seinem Bilde gemacht sind, können wir die rationalen Prinzipien, anhand derer er die Welt geschaffen hat, nachvollziehen. Und das trifft ja zu. Man denke nur an die Mathematik. Wir Menschen können die Mathematik entdecken. Wir können sie nicht machen, sie ist halt da. Und wir können anhand der Mathematik das Universum verstehen. Warum ist das so? Es gibt etliche Denker, die gesagt haben, dass wir die Welt verstehen können anhand der Mathematik, ist unheimlich. Dass wir Naturgesetze vorhersagen können anhand der Mathematik, ist eigentlich etwas, womit wir nicht rechnen würden. Aber das ist halt so. Und dahinter steht eben, dass Gott, ein intelligenter Schöpfer, Himmel und Erde gemacht hat. Und diese Prinzipien können wir nachvollziehen. Und dann heißt es, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Und das ist ein Psalm, der mich immer wieder fasziniert, wo eben davon die Rede ist, dass das durch das Wort des Herrn gemacht ist und dass es da stand, sobald er sprach. Da ist nichts von Millionen von Jahren. Ja? Da ist nichts von Zufall und Notwendigkeit. Und dann sehen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 31, da heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wir erwarten also in der Schöpfung Perfektion, wir erwarten Vollkommenheiten, die finden wir auch in der Schöpfung. Man denke nur mal an die Photosynthese, wenn man sich damit etwas eingehender beschäftigt, das habe ich zuletzt mal vermehrt gemacht. Es gibt sehr viele Kommentare von Wissenschaftlern, wo man merkt, die beten an. Nur sie beten nicht Gott an, sie beten halt die Evolution an, aber sie beten an. Wenn sie die Photosynthese betrachten. Ja, weil sie davon ausgehen, die Evolution hat's gemacht. Wenn man anstelle von Evolution Gott setzen würde, dann wäre die Anbetung angemessen. Im Römerbrief, den Vers, den habe ich bereits zitiert, zitiere ich gerne nochmal, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Gott hat uns also so gemacht, dass wir durch Nachdenken verstehen können, dass wir es mit einer intelligenten Schöpfung zu tun haben, die ein Ziel hat, die einen Sinn hat. All diese Dinge können wir eben der Heiligen Schrift entnehmen, auch wenn wir die Heilsgeschichte insgesamt betrachten. Sie geht ja auf ein Ziel zu. Ja? Das alles hat eben die Evolutionslehre so nicht. Und wir sehen auch, dass es ein bestimmtes Menschenbild gibt, das die Bibel transportiert. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27 heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Zunächst einmal eben die Tatsache, dass wir nach seinem Bild geschaffen sind, bedingt, dass wir auch eine Würde haben. Also die Auffassung einer Menschenwürde ist ein zutiefst biblisches Konzept. Die hat es so vorher nicht gegeben. Die Menschenwürde ist ursprünglich aus der Bibel hervorgegangen. Ja, deswegen haben wir sie auch als Konzept in, ja, wenn man so will, in der freiheitlichen westlichen Ordnung, die es bisher gegeben hat. Ebenso bedingt diese Aussage, dass wir nach seinem Bild geschaffen sind, dass wir solche Fähigkeiten haben wie Kreativität. Wir können Dinge entwerfen, die es nicht gibt. Wir können uns Dinge vorstellen, die es nicht gibt. Wir haben die Fähigkeit der Entscheidungsfreiheit. Ja, wir können uns überlegen, wir machen das so und nicht anders. Das ist ein Teil der Souveränität, die Gott obliegt. Die hat er auch den Menschen gegeben, die Willensfreiheit. Wir haben die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir etwas getan haben, sind wir uns dessen bewusst und wir übernehmen Verantwortung. Das sind alles Dinge, die uns eignen, weil wir in Gottes Bild geschaffen sind. Und natürlich ist hier auch ganz klar die Rede von Mann und Frau, so als ob Gott unsere Zeit gesehen hätte und gesagt hätte, hier, das muss ich ganz klar verankern, das muss schon von Anfang an gesagt sein. Ja? Also das Binäre, das ganz klar Binäre, das auch in der Biologie zu sehen ist, anhand der Chromosomensätze und so weiter und so fort, das besagt auch die Heilige Schrift. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Es ist also nicht so, dass wir Menschen reine Biologie sind. Wir sind mehr als nur Biologie. Gott hat hier etwas in den Menschen hineingehaucht, was nicht bloß Materie ist. Ja? Atheisten leugnen ja, dass es einen Geist gibt Wir sind aber davon überzeugt, weil wir es eben auch aus der Heiligen Schrift sehen und auch an den Eigenschaften des Menschen klar erkennen können, dass der Mensch einen Geist hat. Ich weiß nicht, wer schon mal gefastet hat, aber das ist eine Fähigkeit, die die Menschen haben. Die können sich halt über die Materie ein Stück weit hinwegsetzen. Sie können einen Entschluss treffen, der eigentlich ihren Neigungen widerspricht und diesen Entschluss hartnäckig befolgen, ja, obwohl es eigentlich gegen ihre Gefühle, gegen ihre Neigungen ist. Ja, der Mensch ist dazu in der Lage, sich zu beherrschen. Der Mensch steht zumindest ein wenig über der Materie mit seinen Fähigkeiten. Ja. Und das hat er, weil Gott ihm einen Geist gegeben hat. In Römer Kapitel 5, Vers 12 heißt es dann, darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu den Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Auch das ist ein wichtiger Aspekt unserer Existenz. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung und wir sind gefallene Menschen. Und das ist auch der Grund dafür, dass es Leid gibt und Tod. Die Heilige Schrift erklärt uns solche Dinge, die weder die Biologie noch irgendein Wissenschaftler zu erklären vermag. Kein Wissenschaftler kann uns sagen, warum es Leid gibt. Kein Wissenschaftler kann uns erklären, warum es den Tod gibt. Ja, Wissenschaftler können nicht einmal wirklich erklären, warum letztlich wir auch altern. Es gibt biochemische Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir altern. Die kann man nachvollziehen. Aber warum es sie gibt und warum sie so funktionieren, wie sie es tun, kann niemand wirklich erklären. Sie sind halt da, in dieser Weise. Ja? Und die Heilige Schrift sagt uns, dass die Ursache die Sünde ist. Und durch sie ist der Tod in diese Welt gelangt. Und er manifestiert sich eben darin, dass wir älter werden und sterben. Das Ziel unserer Existenz ist in der Bibel auch beschrieben. Die Bibel besagt ganz klar, dass wir nicht ein Leben ohne Ziel und ohne finale Destination, wenn man so will, leben. Ja? In der Offenbarung heißt es, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird ihr Gott sein, wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Das heißt also, das Ziel, zu dem Gott uns führen möchte, ist die ewige, unverbrüchliche Gemeinschaft mit ihm, die eben glückselig ist und wo all das, was uns hier plagt, nicht mehr vorhanden ist. Das ist sein Ziel mit uns. Es ist natürlich klar, dass dazu eben wir verändert werden müssen. Ja? Wenn der Mensch als natürlicher Mensch zur Welt kommt, kann er so nicht zu Gott kommen, sondern er muss umkehren und aus Geist und Wasser, wie es im Johannesevangelium heißt, geboren werden, von Neuem. Er muss ein neuer Mensch werden. Er muss natürlich vorher Buße getan haben über seine Sünden, umgekehrt sein. Ja? Und die Sühne, die Christus uns zur Verfügung gestellt hat, annehmen im Glauben. Das Ziel Gottes aber mit uns ist eben ewige Glückseligkeit in Gemeinschaft mit ihm. Dazu sind wir geschaffen. Das sind also wesentliche Eckpunkte des biblischen Welt- und Menschenbildes. Und jetzt stelle ich dem eben das evolutionäre Welt- und Menschenbild entgegen. Dieses Schaubild habe ich vorhin schon mal gezeigt. Hier nochmal zum Aufgreifen, die Evolutionslehre besagt, dass Leben nicht von einem intelligenten Schöpfer geschaffen worden ist, sondern von selbst entstanden ist, aus toter Materie. Ja? Und das Ganze soll passiert sein durch die Verkettung einer Reihe von chemischen Reaktionen. Das glauben viele Forscher heutzutage. Ich habe im ersten Vortrag dargelegt, warum ich überzeugt bin, dass dem nicht so ist und dass es auch alles andere als vernünftig ist, das anzunehmen, dann wird geglaubt, dass das Leben einen Höherentwicklungsprozess durchlaufen hat. Von primitiv zu komplex, von defizitär zu hochentwickelt. Also ausgehend von Mikroorganismen, die wesentlich einfacher beschaffen sind als höhere Lebewesen, bis hin zu eben Elefanten, Tigern, Menschen und so weiter. Das soll also geschehen sein im Verlauf von 4 Milliarden Jahren, dieser Höherentwicklungsprozess. Und maßgeblich dafür war eben das Überleben des am besten an die Umweltbedingungen angepassten. Ja. Die Umweltbedingungen haben sich immer wieder verändert und es soll dann durch Mutation und Selektion so passiert sein, dass dadurch im Zuge von 4 Milliarden Jahren die Artenvielfalt entstanden ist, wie wir sie heute beobachten. Also das ist ein rein natürlicher Prozess. Hier gibt es überhaupt keine Beteiligung von irgendeiner Intelligenz oder einem Schöpfer. Das geschieht einfach von selbst und so haben Forscher das immer wieder auch dargestellt. Ja, also kein Eingriff Gottes hier ist erforderlich und es gibt hier nur die Wirkung von Naturgesetzen. Friedrich Nietzsche war ja ein einflussreicher Philosoph im 19. Jahrhundert und den hat dieser Gedanke auch maßgeblich beeinflusst. Von Charles Darwin, und der hat in einem Buch geschrieben, wir leiten den Menschen nicht mehr vom Geist, von der Gottheit ab, wir haben ihn unter die Tiere zurückgestellt. Also das, was Nietzsche hier macht, ist natürlich, er schlussfolgert. Ja, und er hat natürlich dann ausgehend von diesen Schlussfolgerungen gesagt, es wird eine Zeit geben, wo der Mensch eben entmenschlicht wird, wo die obersten Werte entwertet werden. Das hat Nietzsche damals schon vorhergesagt, er hat das klar gesehen, als Konsequenz der Evolutionslehre. Charles Darwin selbst hat sich eigentlich nicht groß zu politischen Fragen geäußert, er hat sich vorwiegend geäußert zu Fragen, die Biologie betreffen. Er war ja jemand, der Lebewesen beobachtet, kategorisiert und so weiter hat. Und dann hat er Schlussfolgerungen gezogen im Hinblick auf den Ursprung der Lebewesen. Aber er hat sich auch über das Wesen des Menschen geäußert. Und natürlich ausgehend von seiner evolutionären Welt- und Menschensicht. Und so heißt es zum Beispiel, das, was ich als Zitat hier angeführt habe, das ist eine Notiz aus einem seiner Notizhefte. Da heißt es, die Wurzel all unserer bösen Leidenschaften ist somit unserer Abstammung. Gut und Böse sind weniger moralische Absolute als vielmehr ethische Attribute. Oder um es plastischer auszudrücken, der Teufel in Gestalt des Pavians ist unser Großvater. Das hat er so zu Papier gebracht. Und was das bedeutet, ist natürlich klar, wenn wir zornig sind, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir sündigen. Dann ist das einfach nur ein ethisches Attribut. Ja? Wenn wir jemanden über den Tisch ziehen, oder irgendein anderes Verbrechen begehen, von dem wir eigentlich wissen, dass es ein Verbrechen ist, dann hat das nichts mit Sünde zu tun oder irgendeinem moralischen oder unmoralischen Verhalten, sondern einfach damit, dass wir halt Nachkommen von Tieren sind. Das ist das, was diese Aussage bedeutet. Das hat natürlich Konsequenzen, oder? Wenn man das glaubt. Und auch dieses Zitat, ja, das zeigt, wie Charles Darwin eben unterwegs war, wo er zum Schluss in seinem Buch Descent of Man schrieb, ich habe wenigstens, wie ich hoffe, einen guten Dienst getan, dazu beigetragen, das Dogma der separaten Schöpfungen umzustürzen. Also er war glasklar jemand, der schon auch einen Feldzug geführt hat gegen die Schöpfungslehre mit seiner Forschung. Und er war nicht einfach nur ein nüchterner Biologe, dem es einfach nur um die Wahrheit ging. Und auch die jüngeren, oder sagen wir die neuen Atheisten, bemühen sich darum, das Wesen des Menschen ausgehend von einer evolutionären Sicht zu erklären. Das hier zum Beispiel ist eine Aussage von Thomas Junker, einem Evolutionsbiologen aus Tübingen, der sich dazu geäußert hat. Er hat so ein paar Aufsätze geschrieben, wo auch deutlich wird, dass er eine ähnliche oder sagen wir sogar eine zugespitzte Sicht vertritt. Dort heißt es, worin aber besteht der übergeordnete Zweck eines Organismus? Was ist der Sinn seines Lebens? Darwins Theorie hat diese Frage beantwortet. Es ist die Fortpflanzung, die möglichst große Verbreitung der eigenen Gene, nicht die der Art. Nach dieser Aussage sind Lebewesen und auch wir Menschen nichts weiter als biologische Kopiermaschinen. Wir sind nur dazu da, um uns zu reproduzieren. Das ist das, was Thomas Junker sagt. Eigentlich kann man hier das Wort Sinn gar nicht verwenden. Also verwendet ihr das Wort Sinn. Aber das ist ja eigentlich ein missbräuchlicher Gebrauch dieses Begriffs. Der Sinn des Wortes Sinn ergibt hier keinen Sinn. Wenn etwas nur dazu da ist, um zu existieren, dann ist das kein Sinn. Ja, da sieht man schon, das ist in sich völlig unlogisch. Ja, also ich habe mal gelernt, dass irrige Auffassungen oder Irrlehren an sich daran zu erkennen sind, dass sie Begriffe falsch gebrauchen oder in sich völlig unlogisch sind. Das ist hier ganz offensichtlich. Etwas lakonischer, also etwas knapper und deutlicher auf den Punkt bringt es Richard Dawkins. Richard Dawkins ist inzwischen über 80, aber er war in seinem gesamten Leben einer der militantesten Atheisten mit einem ausgesprochen starken missionarischen Eifer. Und er hat das Buch geschrieben, River Out of Eden, was natürlich schon auch eine Anspielung ist auf die Bibel. Und darin schreibt er, die DNA kümmert sich um nichts und weiß von nichts. Die DNA ist einfach da. Und wir tanzen bloß zu ihrer Musik. Diese Sichtweise wird inzwischen von vielen Biologen so nicht mehr vertreten, aber das war damals so gängige Sicht, so 70er, 80er Jahre, da dachte man, die DNA ist so das Prinzip, anhand dessen wir die Biologie verstehen können. Das hat sich zum Teil relativiert, aber wenn wir das mal einfach konsequent weiterdenken, diese Aussage, wozu führt das? Also wenn ich jemanden ausraube, wenn man vergewaltigt, wenn man mordet, ist das nichts weiter als halt die Musik, zu der man tanzt. Oder? Das ist doch die Schlussfolgerung, die man ziehen muss. Wenn man dann also so jemanden als Verbrecher vor Gericht zerrt und ihm ein Urteil spricht, ist das einfach nur eine Farce. Er kann ja gar nicht anders. Genauso gut könnte man versuchen, ein Erdbeben zu verurteilen, das dazu geführt hat, dass sich ein Stein von einem Hang gelöst und ein Auto zerquetscht hat, in dem Menschen saßen. Kann man doch auch machen. Das konnte ja auch nicht anders. War ja nur ein Naturprozess. Und es ist ja so, dass Naturwissenschaft oder die Wissenschaft an sich hat ja ein Selbstverständnis. Ich werde noch darauf zu sprechen kommen, dass das Selbstverständnis der Naturwissenschaft früher ein anderes war, als das heutzutage der Fall ist. Und es gibt eben Leute, die prägen das Denken der anderen. Es gibt einflussreiche Menschen und es gibt natürlich auch Förderer von einflussreichen Menschen. Pierre Teilhard de Chardin war ein Jesuit, ja, und er war zugleich auch ein Naturforscher. Und er hat so einiges an Werken hervorgebracht und er war auch jemand, der die evolutionäre Sicht vertrat und sich zugleich auch zum christlichen Glauben bekannte. Und in einem seiner Bücher schreibt er, die Evolution sollte nichts als eine Theorie, ein System, eine Hypothese sein, keineswegs. Sie ist viel mehr, sie ist die allgemeine Bedingung, der künftig alle Theorien, alle Hypothesen, alle Systeme entsprechen und gerecht werden müssen, sofern sie denkbar und richtig sein wollen. Ein Licht, das alle Tatsachen erleuchtet. Eine Kurve, der alle Linien folgen müssen. Das ist Evolution. Wie könnte man denn diese Aussage jetzt kategorisieren? Zu welchem Gebiet gehört das? Ist das Naturwissenschaft? Was ist das? Philosophie? Ja? Also an sich ist das Theologie. Das, was er macht, ist Theologie. Er setzt hier einen Gott. Ja? Das ist sozusagen das Prinzip, dem alles folgen muss. Ja? Und es ist ja so, dass die Standards des Denkens werden nicht in der Naturwissenschaft gesetzt. Die Standards des Denkens werden in der Theologie und der Philosophie gesetzt. Davon ausgehend betreibt man dann Naturwissenschaft. Es geht nicht umgekehrt. Und das, was er hier macht, er stellt hier eine theologisch-philosophische Aussage auf, die allgemeingültig sein soll. Er setzt einfach apodiktisch eine Bedingung, der alle anderen jetzt gehorchen müssen. Die entzieht sich ja hier der Überprüfung. Ja? Und heutzutage wird eben alles durch Evolution erklärt. Ja? Was gehört dazu? Naja, der Ursprung des, also die Herkunft und Entwicklung des Kosmos, erklärt man evolutionär. Ja? Die Entstehung der Erde, die Entstehung der Landschaften, die Entstehung der Lebewesen, die Entstehung oder die Entwicklung der Gesellschaft, es wird im Grunde alles evolutionär erklärt. Und ein wesentlicher, ein zentraler Zug, also ein Leitmotiv des Denkens, ist, dass der Materie eine innewohnende Kraft eignet, die zur Höherentwicklung und Selbstorganisation tendiert. Ja, also angeblich soll der Materie irgendwie diese Neigung eignen, also die soll ihr innewohnen, die sie immer wieder zur Höherentwicklung treibt. Das ist das, was geglaubt wird. Das hat noch nie jemand bewiesen, das hat noch nie jemand wirklich erklärt, aber das wird geglaubt. Also ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist einfach nur Einbildung. Es gibt diese Tendenz zur Höherentwicklung nicht. Ja? Es gibt es in babylonischen Mythen, das gibt es auch in alten griechischen Mythen und das gibt es auch im Evolutionsmythos, aber es gibt es nicht tatsächlich. Diese Tendenz zur Höherentwicklung in der Materie gibt es nicht. Sie ist doch nie gezeigt worden, von niemandem. Ja? Und dass die Theologie der Ausgangspunkt des Denkens ist, zeigen auch andere Kulturen. Ich möchte das hier beiläufig erwähnen, einfach mal um aufzuzeigen, wie wichtig das ist zu sehen, das, was der denkerische Ausgangspunkt ist, entscheidet sehr stark darüber, was später daraus wird. Zum Beispiel die Frage, warum gibt es in der westlichen oder warum hat sich in der westlichen Kultur eine Praxis der Wissenschaft, eine Praxis der Forschung etabliert? Damit ist ja der Westen eine Ausnahme. Das hat es weder im fernen Osten noch im vorderen Orient noch in Afrika noch in anderen Kulturen gegeben. Einzig und allein der Westen, also das heißt Europa und die USA, haben eine Wissenschaftskultur etabliert, wie wir sie heute kennen. Und da möchte ich zunächst die fernöstlichen Religionen erwähnen. Ja, also zum Beispiel den Buddhismus, Konfuzianismus oder auch Taoismus. Die glauben an eine vage, göttliche Essenz, die keinerlei Bewusstsein hat und die doch über das Leben regiert. Und da ist die Rede davon, dass sie lautlos und formlos sei. Es ist die Rede davon, dass sie eben keinerlei Gestalt hat, ja, aber dennoch über das Leben des Menschen regiert. Man kann über sowas lange nachsinnen, man kann über sowas meditieren, aber man kann es nicht wirklich verstehen. Ja? Also man kann das Tao nicht verstehen, es hat auch keinen Sinn. Und es ist natürlich klar, dass so etwas als Ausgangspunkt für das Betreiben von Naturwissenschaft nicht geeignet ist. Ja, und das ist eben ein denkerischer Ausgangspunkt. Deswegen hat sich so etwas wie eine Naturwissenschaft in fernöstlichen Religionen nicht entwickelt. Wie ist es im Hinduismus? Im Hinduismus ist es so, dass die Denker der Auffassung sind, dass unsere Sprache und unser Denken die Ursache ist für unser Leid. Die Meditationsübungen im Hinduismus dienen dazu, dieser Welt zu entfliehen, ins Nirvana. Und die Schöpfung wird gesehen als eine Art kosmische Illusion. Es kommt also nicht darauf an, die Wahrheit zu erkennen, sondern den Kopf von rationalen Gedanken zu befreien. Das ist sozusagen eins der Ziele dieser Meditationsübungen. Ein hinduistischer Gelehrter sagte einmal, wir gebrauchen Logik, um Logik zu zerstören. Es ist natürlich klar, dass man mit dem Hinduismus als Grundlage keine Naturwissenschaft betreiben kann. Wie ist es im Islam? Im Islam ist es so, dass der Schöpfer, also Gott ist der Schöpfer, er ist allmächtig. Und es heißt eben auch in dem Koran, dass er niemals mit den Menschen Gemeinschaft haben kann. Also das, was das Ziel ist im christlichen Glauben, dass wir einst eine ewige, unverbrüchliche und freudige Gemeinschaft mit Gott haben werden, da wird im Koran gesagt, dass es das niemals geben wird. Und es ist auch verboten, Allah verstehen zu wollen. Naturgesetze oder sagen wir die Erforschung von Naturgesetzen gilt als sündig im Koran oder im Islam, weil Naturgesetze Allah einschränken in seiner Handlungsfreiheit. Im Grunde kann man sagen, es ist so festgehalten, es ist nicht sinnvoll, Allah verstehen zu wollen, man kann ihm nur gehorchen. Das ist das Wesentliche. Ja, bitte. Es gibt relativ große Unterschiede. Also ich habe zum Beispiel in dem Vortrag davor aufgezeigt, dass Gott den Verstand aufwertet. Das tut er ja hier in den Religionen nicht. Gott nimmt uns ernst mit unserem Verstand. Er will auch, dass wir ihn ein Stück weit verstehen. Der Gott der Bibel sagt sogar, dass wir ihn prüfen sollen. Und das, was es in China gab, waren einige Entwicklungen, zum Beispiel von Techniken. Man hat im 10. Jahrhundert bereits Eisen generiert und man hat auch das Schießpulver erfunden. Das stimmt natürlich und sie hatten auch im 12. Jahrhundert eine Schiffsflotte. Aber das, was es in China nicht gab, war eine systematisch betriebene Naturforschung. Also das heißt, dass Gelehrte sich hingesetzt haben und einfach des Interesses halber die Natur untersucht haben, um Naturgesetze, die hinter den Dingen stehen, zu verstehen. Das haben die Chinesen nicht gemacht. Das haben aber die Europäer systematisch gemacht. Das war eine Kultur, die allmählich sich in den Klöstern etabliert hat, wo eben dann ein Lehrbuch nach dem anderen verfasst worden ist. Wo es den Leuten einfach darum ging, Naturgesetze zu verstehen. Oder die Natur an sich. Und genauso war es auch in Persien. Gut, man hatte auch in Indien Leute, die sich mit Mathematik beschäftigt haben und so weiter und so fort. Aber eine systematische Erforschung, wo das Wissen Generation für Generation aufgehäuft wurde, das gab es so tatsächlich nur im Westen. Es gab auch bei den Arabern einige Philosophen und Denker, das ist richtig, aber sie hatten keine systematische Wissenschaftskultur. Man denke nur an zum Beispiel auch an die Forschergeneration um Blaise Pascal und ähnliche. Also auch die Leute, die dann Kopernikus, Kepler und so weiter. Also es gab ja eine ganze Reihe an Forschern, die sich systematisch eben mit solchen Dingen beschäftigt haben, die jetzt nicht unbedingt einen pragmatischen Zweck hatten. Es ging ihnen nicht darum, eine Waffe zu etablieren, also zu erfinden. Es ging ihnen nicht darum, etwas zu entwickeln, was zum Beispiel wirtschaftlich einträglich macht, sondern es ging ihnen darum, in der Tiefe des Verständnisses der Natur voranzukommen. Das ist der Unterschied. Und das ist natürlich sehr stark theologisch beeinflusst. Weil Weil die Theologen eben zunächst einmal sich darin geübt haben, Gott zu verstehen, wozu uns ja die Bibel motiviert. Es gibt viele Stellen, die uns dazu aufrufen, Gott zu verstehen. Jesus hat ja seine Gleichnisse auch immer wieder gebracht, damit wir Gott besser verstehen. Und von da ausgehend war es auch so, dass gerade auch mittelalterliche und spätere Theologen immer wieder sich in der Disziplin befleißigten, Gott zu verstehen. Und daraus resultierte die Philosophie. Man sagte ja auch, die Philosophie sei die Tochter der Theologie. Die resultierte eben daraus, weil man die Gewohnheit hatte, die Dinge verstehen zu wollen. Und daraus resultierte letztlich auch die Naturforschung, wo man zunehmend mehr versuchte, auch das Buch der Natur lesen zu können. Ne, mittelalterliche Gelehrte haben zum Beispiel gesagt, Gott hat uns zwei Bücher gegeben. Das eine Buch ist ein offenes Buch, das ist die Bibel, das andere ist ein verschlossenes, das ist die Schöpfung. Weil wir da die Mathematik und andere kryptische Sprachen brauchen, um die Schöpfung zu verstehen. Solche Entwicklungen gab es in anderen Kulturen nicht. Ja? Aber dazu gern später noch mehr. Ja, und eben die Philosophie vor der Aufklärung strebte nach Vernunft. Also man hört ja oft, und ich habe das auch oft in der Schule gehört, ja, die Vernunft, die hat man ja erst in der Aufklärung befreit. Ja, also der Kant hat uns einfach mal gesagt, ja, gebrauche mal deine Vernunft. Und so etwas hat es ja vorher nicht gegeben. Das ist weit gefehlt, das stimmt einfach nicht. Ja, also die voraufklärerischen Philosophen, die strebten sehr wohl nach einem rechten Gebrauch der Vernunft. Die haben sich sehr stark darum bemüht. Ja? Hier zum Beispiel ein Buch von Jacob Martini, das war übrigens für damalige Zeiten ein unglaublicher Wälzer von 1200 Seiten. Ja? Man schreibe mal heute einen Wälzer, einen vergleichbaren Wälzer ohne Laptop und Drucker. Und darin schreibt er, gründlicher und unwidertreiblicher Begriff, was die Vernunft samt derselbigen Perfektion Philosophia genannt sei, wie weit sie sich erstrecke und fürnehmlich, was für einen Gebrauch sie habe in Religionssachen, entgegengesetzt allen neuen enthusiastischen Vernunftstürmern und Philosophieschändern. Ja, da steckt durchaus Vokabular drin, das man sich gerne mal aneignen kann. Ja, also es ging den Leuten darum, gründlich nachzudenken und zu verstehen, wie man eben die Vernunft auch im Bereich des Glaubens richtig einsetzen kann. Und nicht einfach nur, ja, da steht's halt und jetzt glaube ich es einfach mal. Den Spruch hatten wir schon, also Sprüche 4, Vers 7. Erwirb Weisheit und um allen deinen Erwerb erwirb Verstand. Also, der Kant war bei weitem nicht der Erste, der dazu aufgerufen hat, den Verstand zu gebrauchen. Das hat die Bibel schon lange vor ihm getan. Und auch das ist ein wichtiger Vers, den ich erwähnt habe. Also im Matthäusevangelium, wo wir dazu aufgerufen werden, den Herrn eben mit dem Herzen und mit unserem Denken zu lieben. Das zeigt, dass Gott uns als ganze Menschen ernst nimmt und auch will, dass wir ihn ja auch mit unserem Denken lieben, das heißt auch verstehen wollen. Und die Naturwissenschaftler vor der Aufklärung dachten schlüssig, sie dachten eben Schritt für Schritt, sie waren geschult darin, richtig zu denken. Ja? Das hier ist ein Beispiel von Kopernikus, also ein Zitat aus einem seiner Werke. Da heißt es, wer sollte nicht durch die Beobachtung und den sinnenden Umgang mit der von der göttlichen Weisheit geleiteten herrlichen Ordnung des Weltgebäudes zur Bewunderung des allwirkenden Baumeisters geführt werden. Also was man hier sieht, ist, dass er eben ein vorbildhaftes Denken an den Tag legt für einen Wissenschaftler. Da steht am Anfang die Beobachtung. Also einfach mal die unvoreingenommene Beobachtung. Was sehe ich? Ich sehe eine herrliche Ordnung. Dann wird darüber nachgesonnen. Ja, es findet ein sinnender Umgang statt. Was hat das zu bedeuten? Und wenn ich eine herrliche Ordnung feststelle, dann ist natürlich der nächst logische Schluss, diese herrliche Ordnung stammt von jemandem, der diese Ordnung hergestellt hat. Weil ich natürlich aus aller meiner Erfahrung weiß, dass wenn man Ordnung nicht aufrechterhält oder nicht herstellt, dann entsteht keine Ordnung. Das widerspricht völlig unserer Erfahrung, wenn wir das erwarten würden. Ja? Also, nun, ich bin natürlich auch gezeichnet von meiner Erfahrung mit meinen 5 Kindern. Ja, also, wenn man zu Hause eben nicht sagt, dass im Zimmer Ordnung gemacht werden muss, dann wird auch keine Ordnung von selbst entstehen. Da entsteht nur Unordnung. Und Zeit bewirkt hier eher eine Zunahme der Unordnung und nicht eine Abnahme. Ähnlich äußert sich auch Isaac Newton. Also Isaac Newton, ein Mann, der mehr Werke über Jesus geschrieben hat als über Physik, aber durchaus eben auch ein sehr einflussreicher Physiker war. Und er hat auch geschrieben, dass also diese bewunderungswürdige Einrichtung der Sonne, der Planeten und der Kometen hat nur aus dem Ratschluss und der Herrschaft eines alles einsehenden, allmächtigen Wesens hervorgehen können. Dieses unendliche Wesen beherrscht alles, nicht als Weltseele, sondern als Herr aller Dinge. Also er äußert sich ja unter anderem auch gegen den Pantheismus, aber er besagt hier eben auch, dass die Welt rational beschaffen ist und dass er das klar erkennen kann anhand seiner Beobachtungen. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die sie lieben, heißt es im Psalm 111, Vers 2. Und das harmoniert wunderbar eben mit den Aussagen der Naturwissenschaftler, die schon vor der Aufklärung sehr schlüssig dachten. Und tatsächlich kann man auch sagen, dass die Naturwissenschaft in keiner Weise irgendwie eine Errungenschaft der Aufklärung wäre. Rodney Stark, ein US-amerikanischer Soziologe, äußert sich dazu dergestalt: Im Gegensatz zu den Behauptungen, die Philosophen der Aufklärung über ihn äußerten, musste Newton nicht von Null anfangen. Vielmehr gründeten die großen Durchbrüche der Wissenschaft des 16. und 17. Jahrhunderts auf der Arbeit einer langen Abfolge von Naturphilosophen. Das heißt also, die Wissenschaftskultur wurde bereits im Spätmittelalter etabliert, ja, von Gelehrten, die auch zugleich Geistliche waren. Und das hat sich dann eben sukzessive von Generation zu Generation akkumuliert und so ist allmählich diese Wissenschaftskultur entstanden, lange vor der Aufklärung. Und der Philosoph Daniel von Wachter schreibt dazu: Die Aufklärer haben die These der Entstehung der Naturwissenschaft in der Aufklärung erfunden, um die Kirche und das Christentum als unvernünftig und wissenschaftsfeindlich und um sich selbst als die fortschrittbringende Kraft darzustellen. Das habe ich in der Schule ja auch beigebracht bekommen, dass die Aufklärer diejenigen waren, die uns dazu verholfen haben, eine Wissenschaftskultur zu haben. Aber das ist so ja nicht richtig. Ja? Das ist eine sehr starke Verzerrung der tatsächlichen Geschichte. Und das, was die Aufklärer getan haben, ist es, sich selbst als die Lichter zu bezeichnen. Aber ob sie das waren, das sei mal dahingestellt. Und was man in unserer Zeit häufig antrifft, ist eben, dass man Haltung erwartet und nicht so sehr Argumente. Ein relativ deutliches Beispiel dafür ist eine Äußerung von einem US-amerikanischen Biologen im Zuge der sogenannten Kansas-Debatte. Es gab in den USA eine Debatte darüber, ob Makroevolution an Schulen und Unis gelehrt werden darf oder nicht. Und Todd, der eben in der Nature publizieren konnte, schrieb dazu Folgendes: Selbst wenn alle Daten auf einen intelligenten Schöpfer weisen, würde eine solche Hypothese aus der Wissenschaft ausgeschlossen werden, weil sie nicht naturalistisch ist. Also auch diese Aussage ist einfach nur ein apodiktisches Setzen von einem Selbstverständnis. Also hier diktiert ein Todd, die Wissenschaft hat naturalistisch zu sein. Das entzieht sich jeder Überprüfung. Ja, wer ist er eigentlich, dass er das sagt? Welches Recht hat er dazu zu sagen, ja, die Wissenschaften müssen halt frei von Gott sein, ja, weil es, und alles, was auf, selbst wenn die ganze Welt, wenn, selbst wenn uns die ganze Wirklichkeit dazu zwänge, zu sehen, dass es einen Gott gibt, müssten wir das aus der Wissenschaft ausschließen. Das ist ja das, was er sagt, ja. Es gibt einige, die auch durchaus merken, dass es hier nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. So zum Beispiel ein Redakteur der Crimson-Zeitschrift in einer Universität, ich glaube, das war die Harvard-Universität, und er schreibt darin: Im mittelalterlichen Europa war es dem Bauern verboten, die Wahrheit der Kirche in Frage zu stellen. Im Kommunismus wurden Genossen, die an der Partei zweifelten, in Gulag-Arbeitslager geworfen. Jetzt müssen die Bürger die Prinzipien des Darwinismus im Rahmen der Schulpflicht rezitieren. Man bringt uns bei, dass wir uns mit Nuancen der Evolutionslehre befassen müssen, wie etwa dem gestörten Gleichgewicht oder dem Neodarwinismus. Aber dem grundsätzlichen Hinterfragen der Erklärungskraft der Evolutionslehre wird mit intellektueller Exkommunikation begegnet. Ja? Also wir sehen hier den allgemeinen Zug. Wer sind eigentlich die Dogmatiker? Wer sind eigentlich diejenigen, die dafür sorgen, dass es eigentlich keine Debatte gibt? Ja, und man kann heutzutage sagen, ganz klar, die Dogmatiker sitzen eben in den Reihen der Befürworter der Evolutionslehre, die die Debatte mit Befürwortern der Schöpfungslehre einfach scheuen. Und es wird an den Schulen jede Art Debatte vermieden, an den Schulen und Unis. Und jeder, der es wagt, diese Debatte anstoßen zu wollen, ja, den exkommuniziert man halt. Allerdings bringt eben die Evolutionslehre, wenn man sie konsequent durchdenkt, große Probleme mit sich. Und das hat auch schon Charles Darwin erkannt. Charles Darwin erkannte, dass die Evolutionslehre die Vernunft unterminiert. Ja, also wo ich vorhin aufgezeigt habe, die Heilige Schrift motiviert uns dazu, ja unsere Vernunft zu gebrauchen. Und wir haben auch einen Grund dazu, wenn wir einen vernünftigen Gott haben und wissen, dass wir in seinem Bild geschaffen sind, unsere Vernunft recht zu gebrauchen. Ja. Demgegenüber schrieb Darwin in einem seiner Briefe, und dann steigt bei mir immer wieder der schreckliche Zweifel auf, ob die Überzeugungen des menschlichen Verstandes, der sich ja von dem Verstand von niederen Tieren entwickelt hat, in irgendeiner Weise wertvoll oder vertrauenswürdig sein kann. Würde jemand den Überzeugungen des Verstandes eines Affen trauen, wenn es darin irgendwelche Überzeugungen gibt? Also wenn wir von Tieren abstammen, dementsprechend, inwieweit können wir eigentlich unseren eigenen Überzeugungen oder unseren Schlussfolgerungen trauen? Ja, also zeigt sich, dass die Evolutionslehre hier für den Gebrauch der Vernunft ein Problem darstellt. Deutlich knapper auf den Punkt gebracht hat es eine Philosophin in den 1980er Jahren, die schrieb in einem ihrer Artikel: Ein leistungsfähigeres Gehirn ist nur dann vorteilhaft, wenn es die Überlebenschance eines Organismus erhöht. Wahrheit, was auch immer das ist, ist definitiv zweitrangig. Ja, also wir brauchen unser Hirn, vor allem dann, wenn es messerscharf ist, vor allem dazu, um andere auszustechen. Und das auch im Rahmen der Wissenschaft. Also die Wissenschaft ist letztlich eine Art Bereich, in dem man eine Art Karriere anstrebt. Und wenn man einen messerscharfen Verstand hat, dann hat man eben evolutionäre Vorteile. Ob man nun nach Wahrheit forscht oder nicht, ist dabei zweitrangig. Das ist darunter zu verstehen. Und wenn man zum Beispiel heutzutage sich damit plagt, dass es in der Wissenschaft immer mehr Korruption gibt, dann kann man natürlich verstehen, woher das kommt. Wenn es den Wissenschaftlern nicht mehr so wichtig ist, nach Wahrheit zu forschen, sondern wenn es ihnen wichtig ist, sich durchzusetzen, wie es hier die Evolutionslehre besagt, dann ist ja natürlich eine Verbindung relativ leicht herzustellen. Und ein weiterer Punkt, der auch eine logische Konsequenz, eine unmittelbare Konsequenz der Evolutionslehre ist, ist, dass der freie Wille unterminiert wird. Francis Crick war einer der Entdecker der dreidimensionalen Struktur der DNA, zusammen mit James Watson. Und Francis Crick hat sich später vermehrt auch mit philosophischen und auch mit Herkunftsfragen beschäftigt. Watson hat das weniger getan. Watson ist eben in der biochemischen Forschung geblieben. Und Crick schrieb ja in einem seiner Aufsätze: Die erstaunliche Hypothese ist es, dass Sie Ihre Freuden und Ihr Kummer, Ihre Erinnerungen und Ambitionen, Ihr Empfinden, eine Identität zu sein und einen freien Willen zu besitzen, nichts weiter ist als das Verhalten einer Ansammlung von Nervenzellen und der dazugehörigen Moleküle. Also, ist natürlich auch hier glasklar, was die Schlussfolgerung ist. Es gibt eigentlich nicht so etwas wie eine Willensfreiheit, sondern es gibt einfach nur physiologische Sachverhalte, es gibt physiologische Realitäten, es gibt bei uns Moleküle. Und je nachdem, wie meine Chemie im Inneren tickt, denke ich. Ja, also das ist das, was Francis Crick hier sagt. So etwas wie eine Willensfreiheit, eine echte Willensfreiheit, gibt es demnach gar nicht. Ähnlich äußert sich Wolf Singer, ein deutscher Neurologe. Verschaltungen legen uns fest, wir sollten aufhören, von Freiheit zu sprechen. Gemeint sind neuronale Verschaltungen im Hirn. Also wenn es eben bestimmte Verschaltungen im Hirn gibt, dann sind wir dadurch definiert und dann brauchen wir uns nicht überlegen, dass wir in irgendeiner Weise frei wären. Und es gibt natürlich Kritik dazu, aber die fällt meistens relativ leise aus. Also die kommt nicht an die große Glocke. Ja, aber es gibt sie. So zum Beispiel Michael Behe, ein US-amerikanischer Befürworter des Intelligent Design. Er selbst ist Katholik. Und es ist durchaus interessant, seine Werke zu studieren. Der hat sich ja auch einiges an Gegenwind eingehandelt mit dem, was er geschrieben hat. Ja, und man kann sagen, schon einer der am stärksten prägenden Figuren der amerikanischen Intelligent Design Bewegung. Er schreibt hier in seinem letzten Buch Darwin Divorce, die Unfähigkeit, die unübersehbare Erklärung für das Leben zu erkennen, rührt gänzlich daher, dass die Evolutionsbiologie und mit ihr andere zeitgenössische Wissenschaftsdisziplinen die notwendige Grundlage für Wissen an sich offen ablehnen, die Wirklichkeit des Geistes. Ja? Also von der Biologie bis hin zur Psychologie neigt man dazu zu sagen, ja eigentlich hat der Mensch nicht wirklich einen Geist. Und damit, das bringt es mit sich, dass man weder die Biologie noch den Menschen an sich verstehen kann. Markus Wiedenmeier, ein Philosoph und ein Autor mehrerer Bücher, die wir auch bei uns auf dem Büchertisch haben und auch ein Freund von mir, schreibt in seinem Buch Welt ohne Gott, der Naturalismus führt daher zu einem Verschwinden dessen, was wir sinnvollerweise unter Erkenntnis, Begründung, Rationalität oder Wahrheit verstehen. Wahrheit ist im Naturalismus synonym mit maximaler Propagandaerfolg, egal mit welchen Mitteln. Also was ist der Naturalismus? Der Naturalismus ist die Auffassung, dass es in der Welt nichts als natürliche Ursachen gibt. Ja? Also manche würden auch vielleicht Materialismus dazu sagen, aber im Grunde bezeichnet man das als Naturalismus, also die Auffassung, dass es nichts als die nackte Physik gibt. Und da schreibt eben Markus Wiedenmeier, dass es da so etwas wie Rationalität, Wahrheit und eben Erkenntnis im eigentlichen Sinne nicht mehr geben kann. Das sind also die Auswirkungen, die eben der Naturalismus und mit dem Naturalismus auch die evolutionäre Weltsicht auf das Denken der Wissenschaftler und Philosophen hat. Aber der Naturalismus wirkt sich ja auch auf die Gesellschaft insgesamt aus. Also das heißt, auf die Staatspolitik und auf den einzelnen Menschen, wenn auch mit einer gewissen Latenz, das heißt mit einer gewissen Verzögerungszeit. Charles Darwin hat sich ja auch durchaus geäußert zu dem Wesen des Menschen, wie ich vorhin erwähnt habe, aber auch eben zu gesellschaftlichen Fragen. So hat er hier in einem seiner Bücher geschrieben, unter den Wilden wurden die an Körper und Geist Schwachen bald eliminiert. Die Überlebenden sind gewöhnlich von kräftigster Gesundheit. Wir zivilisierten Menschen dagegen tun alles Mögliche, um diese Ausscheidung zu verhindern. Das heißt also, in Darwins Augen waren schwache Menschen, sei es, dass sie mental oder körperlich in irgendeiner Weise schwach oder benachteiligt sind, waren für ihn eine Ausscheidung. Sie hatten an sich in seinem evolutionären Denken eben kein Überlebensrecht. Und weiter schrieb er, in einer künftigen Zeit, die nach Jahrhunderten gemessen nicht einmal sehr entfernt ist, werden die zivilisierten Rassen der Menschheit wohl sicher die wilden Rassen auf der ganzen Erde ausgerottet und ersetzt haben. Ja. Man muss natürlich dazu sagen, rassistisches Denken war damals im Allgemeinen verbreitet, also Darwin war nicht der Einzige, der so gedacht hat, es gab auch etliche andere, das muss man ihm nicht unbedingt alleine anlasten, aber es war wunderbar auch vereinbar mit seiner evolutionären Sicht. Ja, das Überleben des besser angepassten, das Überleben des, wenn man so will, stärkeren. Und er meinte natürlich mit den weniger zivilisierten Rassen diejenigen, die eben nicht über den kulturellen Stand des Westens verfügen. Seine Vorhersage hat sich auch glücklicherweise nicht verwirklicht. Ja, also muss man natürlich schon auch sagen, aber dass solche Vorhersagen aufgestellt worden sind, das harmoniert natürlich mit seiner Auffassung, die evolutionär ist. Und Darwins Äußerungen haben damals aber auch durchaus eingeschlagen. Sie hatten relativ großen Einfluss auf das Denken der Politiker und der Gesellschaft im Allgemeinen. So schreibt der Historiker Paul Johnson, Darwins Werke befeuerten die Angst, dass führende Nationen wie die Briten aufgrund der Verdünnung der Rassenreinheit degenerieren könnten. Was heißt das? Damals gab es so diese Auffassung, dass das genetische Material der Angelsachsen und der Germanen besser sei als das genetische Material der Juden und der Slawen. Man wusste zwar noch nicht genau, was das genetische Material ist, man wusste auch nicht, wie es funktioniert, aber man ging davon aus, dass es besser sei. Davon war man zutiefst überzeugt. Und man hatte Angst, dass es einem verdünnt wird durch das Böse oder das von schlechter Qualität, eben das genetische Material der Juden und Slawen. Also das war gefühltes Wissen. Und Lord Rosebery, der damals Außenminister in Großbritannien war, äußerte sich dazu auch wie folgt: Es ist ein Teil unseres Erbes, dafür zu sorgen, dass die Welt eine englischsprachige Komplexion erhält und nicht diejenige anderer Nationen. Also da ist auch zu sehen, eben, dass es hier eine Art Ellbogendenken gibt. Das stammt aus der Zeit und das war durchaus etwas, was damals eben befeuert wurde, zumindest durch die Werke und die Äußerungen von Charles Darwin. Francis Galton ist ein Cousin von Charles Darwin. Er war Mathematiker und ein durchaus intelligenter Mann. Und er verfasste gute 10 Jahre nach dem ersten Werk von Charles Darwin auch ein Buch mit dem Titel Hereditary Genius. Und in diesem Buch forderte er die britische Regierung dazu auf, ein nationales Bioverzeichnis zu erstellen, wo jeder Mensch den Vermerk erwünscht bzw. unerwünscht erhalten würde. Und dieser Vermerk wäre abhängig gewesen von gewissen Fitnesskriterien, mentaler und körperlicher Art. Dazu forderte er die Regierung auf und darüber hinaus forderte er die Regierung auf, die Praxis der Eugenic Marriage einzuführen. Was heißt Eugenic Marriage? Das heißt also, die Erwünschten dürfen heiraten und sich fortpflanzen, die Unerwünschten nicht. Das waren damals so Ideen und man kann wirklich dankbar sein, dass das damals nicht etabliert wurde. Also die Regierung war damals kurz davor. Ein Mann namens Chesterton, ja, der war damals auch ein Schriftsteller. Er hat einen sehr bissigen Aufsatz geschrieben, einen bissigen dystopischen Aufsatz, der damals auch die Runde gemacht hat. Und das hat die Regierung davon abgebracht, diesen Forderungen nachzugehen. Aber das war damals durchaus in Mode, ja, dieses Denken. Und dass wir sehen, also wo ist das sozusagen am konsequentesten vorangetrieben? Das war eben im Nationalsozialismus in Deutschland. Da ist dieses Denken zur vollen Blüte gereift. In einem nationalsozialistischen Propagandafilm heißt es, alles Leibesschwache geht in der Natur unfehlbar zugrunde. Also da sehen wir die Verbindung zum Sozialdarwinismus, also zur Evolutionslehre. Ja? Alles Leibesschwache geht in der Natur unfehlbar zugrunde. Wir Menschen haben gegen dieses Gesetz der natürlichen Auslese in den letzten Jahrzehnten furchtbar gesündigt. Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. Ja? Also auch hier wieder, man kann eigentlich bereits an der Logik erkennen, dass hier etwas nicht stimmt. Man kann nicht gegen ein Naturgesetz sündigen. Ja? Also wer hat schon mal gegen die Gravitation gesündigt? Ja? Also heute Morgen vielleicht, wenn wir aufgestanden sind, anstatt liegen zu bleiben, da haben wir gegen das Gesetz der Gravitation gesündigt. Also man kann gegen moralische Gesetze sündigen. Wenn Gott sagt, du sollst oder du sollst nicht und wir verhalten uns anders, dann sündigen wir. Aber gegen ein Naturgesetz kann man nicht sündigen. Wenn also das Gesetz der Auslese ein Naturgesetz wäre, könnten wir nicht dagegen sündigen. Ja, das ist schon mal ein Problem. Das zweite, was natürlich hier ganz grausam ist, ist einfach eben zu sagen, wir haben die Verantwortung, alles Leibesschwache im Grunde auszumerzen. Das ist ja die Schlussfolgerung, die hier nahegelegt wird. Wir haben ihm gewährt zu überleben, dem Leibesschwachen. Und das war damals eben ein nationalsozialistischer Propagandafilm, der von allen geschaut und geglaubt wurde. Nicht nur die Nationalsozialisten haben dieses Denken für richtig gehalten, sondern auch die Sozialisten. Richard Wurmbrand schreibt davon, ja, also der zitiert da Karl Marx mit den Worten: Es wird eine Revolution geben, die sich so wenig um die durch sie zerstörten menschlichen Leben sorgt, wie sich ein Erdbeben um die Häuser kümmert, die es niederreißt. Klassen und Rassen, die zu schwach sind, um mit den neuen Lebensbedingungen fertig zu werden, werden untergehen. Also auch hier ist deutlich zu sehen, dass Karl Marx jemand war, der die Evolutionslehre schätzte. Er hat auch an anderer Stelle gesagt, die Evolutionslehre dient mir durchaus als Unterfütterung für mein politisches Programm. Und die Folge davon waren eben Entwicklungen wie zum Beispiel der Imperialismus und auch zahlreiche Kriege. Zusammenfassend kann man sagen, eben Marxismus und Nationalsozialismus stützten sich auf die Lehre Darwins, ganz wesentlich. Es gab zu dieser Zeit einen Bruch mit dem christlichen Weltbild. Es gab eine Ablehnung der objektiven Moral und einen zunehmenden Gebrauch einer Fortschrittsrhetorik, also dass man gesagt hat, Hauptsache es gibt Fortschritt. Über die Richtung spricht man nicht. Das ist übrigens auch ein Muster, das bis heute in den Medien sehr beliebt ist. Man redet viel von Fortschritt und dann wäre immer angebracht zu fragen, ja, aber wohin? Wohin geht denn der Fortschritt? Und es war auch wiederholt die Rede vom Formen eines neuen Menschen. Einige von Darwin inspirierte Personen waren Hitler, Stalin, Mao Zedong und Pol Pot. Also Stalin hat zum Beispiel ausdrücklich gesagt, dass die Bourgeoisie einfach keine Legitimation hat zu überleben. Und das hat er auch aus der Evolutionslehre abgeleitet. Und die Folgen waren eben zwei Weltkriege, Rassengesetze, Gesetze zur Eugenik und Dysgenik. Also Eugenik bedeutet das Wohlgeborensein, also dass Leute eben geboren werden, die sehr fitte Vorfahren haben. Dysgenik bedeutet, man entfernt diejenigen Leute, die in irgendeiner Weise schwach oder missgebildet sind. Und es gab einige Revolutionen, wie zum Beispiel in Russland und China, die durchaus evolutionär motiviert waren, also auf evolutionärem Gedankengut basierten. In den USA gab es über 100.000 Sterilisationen bis in die 1970er Jahre hinein. Warum wurden Menschen sterilisiert? Ja, weil sie in irgendeiner Weise eben die Fitnesskriterien, die man sich so vorstellte, nicht erfüllten. Ja, es gab in dem Zusammenhang mal ein Gerichtsverfahren, bei dem eine solche Zwangssterilisation beschlossen wurde. Es handelte sich damals um eine Frau, die eben mental etwas schwach war. Und der Richter sagte dann, ja, das ist jetzt schon in der dritten Generation, wo diese mentale Schwäche auftritt. Es war tatsächlich so, dass unter ihren Vorfahren bereits drei mental Schwache waren. Und da sagte der Richter, drei Schwachsinnige, das reicht. Und urteilte damit, dass eben die Zwangssterilisation zu vollstrecken ist. Ja. In Schweden gab es ca. 65.000 Sterilisationen, also bei einem so dünn bevölkerten Land wie Schweden war das ein ziemlich hoher prozentualer Anteil. Und in Deutschland gab es allein im Verlauf von 6 Jahren 400.000 Zwangssterilisationen. Und insgesamt zählt man etwa 100 Millionen Opfer. Das sind grobe Zahlen und man kann natürlich jetzt nicht sagen, dass das alles ausschließlich Folgen der Evolutionslehre sind, aber das sind Dinge, die maßgeblich durch evolutionäres Denken vorangetrieben wurden. Die Evolutionslehre wirkt sich auch auf das Sozialleben der Menschen und auch auf zum Beispiel auf die Justiz aus. War es noch Anfang des 20. Jahrhunderts üblich, dass die Justiz damals geprägt war vom christlichen Gedanken. Gut, so hat sich das danach deutlich verändert. Karl Binding, ein bekannter deutscher Richter, hat mal gesagt, es muss bestraft werden, weil gesündigt wurde. Also da sieht man deutlich diesen Zusammenhang zwischen biblischem Gedankengut und der darauf aufbauenden Justiz. Damals war es ganz normal, dass man per Gesetz die Ordnung der Familie und Ehe schützte, dass man das Leben schützte, dass man den Besitz schützte, dass man Homophilie und Lesbismus verneinte. Und es gab auch ein Verbot der Gotteslästerung, das allerdings wahrscheinlich nie geahndet wurde. Fakt ist, wir sehen, dass eben die Justiz eine starke christliche Prägung aufwies. Das hat sich vor allem mit der Pluralismusdebatte, beziehungsweise zunächst einmal dadurch geändert, dass sich Leute ausgehend von der naturalistisch-evolutionären Weltsicht dazu geäußert haben, so zum Beispiel ein Philosoph namens Wittgenstein, der sagte, in der Welt ist alles, wie es ist, und es geschieht alles, wie es geschieht. Es gibt in ihr keinen Wert, und wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen Wert. Darum kann es auch keine Sätze der Ethik geben. Wie die Welt ist, ist für das Höhere vollkommen gleichgültig, Gott offenbart sich nicht in der Welt. Also was wir hier sehen, ist der Zusammenhang zwischen Ethik. Ethik ist also die Frage nach dem, was man tun soll und was man tun darf. Und was Wittgenstein als Philosoph hier sagt, ist, es gibt eigentlich gar keine Ethik. Es gibt ja kein Du sollst, es gibt nicht etwas, was man ethisch irgendjemandem vorschreiben kann. Den Zusammenhang nennt man hier auch den Soll-Sein-Dualismus. Also die Tatsache, dass etwas so ist, bedingt nicht, dass etwas so sein sollte. Ja? Also weil die Welt so geschaffen ist, zwingt mich das nicht dazu, in irgendeiner Weise moralisch zu leben. Das ist der sogenannte Soll-Sein-Dualismus und Wittgenstein hat eben unter anderem daraus gefordert, ja, er ging davon aus, es gibt eben keinen Schöpfer, es gibt niemanden, der über uns als Autorität steht. Und deswegen gibt es auch keine Vorschriften, was das moralische Leben betrifft. Und natürlich wirkt sich das auch auf das Individuum aus. Hier ist das Zeugnis von Budziszewski, das war ein Doktorand der Philosophie, der versucht hat zu beweisen, dass es so etwas wie objektive Moral nicht gibt. Ja? Es gibt also nicht so etwas wie Gut und Böse, das wollte er in seiner Doktorarbeit darlegen. Und er beschrieb diesen Prozess im Nachhinein in etwa so, als würde er langsam sein eigenes Hirn amputieren. Also so hat er es in seinem Buch, so drastisch hat er in seinem Buch dargelegt. Und es hatte auch persönliche Auswirkungen auf sein Leben. Er war damals bereits verheiratet und eben Familienvater. Und er schrieb, beispielsweise entschied ich mich, obwohl ich meine Frau und meine Kinder liebte, diese Liebe für eine rein subjektive Neigung zu halten, die keinerlei realen, objektiven Wert hatte. Überlegen Sie, welche Wirkung dies haben musste auf meine Fähigkeit, sie zu lieben. Ja. Also das geht letztlich damit einher, wenn man leugnet, dass es einen Schöpfer gibt, der über uns steht und objektive Werte gesetzt hat. Wenn man einfach meint, in allem frei zu sein und selbst bestimmen zu können und sich von jeder Objektivität, die es in dieser Welt nun mal gibt, versucht loszureißen. Also radikal frei zu sein. In den 1970er Jahren gab es dann die Pluralismusdebatte in Deutschland. Und die Pluralismusdebatte sattelte im Grunde darauf auf den geistigen Entwicklungen, die davor abgelaufen waren. In der Pluralismusdebatte wurde festgestellt, dass der christlich-abendländische Wertekanon für uns kein Alleinstellungsmerkmal mehr haben kann, sondern nur noch eine Option ist. Das führte dazu, dass der Stellenwert der Familie damals eben geschwächt wurde. Und das war auch die Zeit, als eben die Pornografie und auch die Abtreibung legitimiert wurden. Und letztlich führte das dann zu solchen Auswüchsen bis heute, dass man inzwischen dabei ist zu sagen, naja, ob man nun vor der Geburt abtreibt oder nach der Geburt abtreibt, das spielt eigentlich keine Rolle. Ja. Also inzwischen sind einige Denker dabei zu sagen, nachgeburtliche Abtreibung ist eigentlich auch vollkommen legitim. Wie hier zum Beispiel dieses Zitat von Giublini und Minerva, stammt aus einem Artikel aus dem Jahr 2013. Das sind zwei Bioethiker, die sich dazu geäußert haben, wie das ist, wenn man eben ein Kind nach der Geburt nicht mehr leben lassen möchte. Ja? Die haben sich dafür ausgesprochen. Die haben gesagt, das bloße Menschsein ist an sich kein Grund, jemandem das Recht auf Leben zuzuschreiben. Und in dem Artikel schreiben sie auch, dass das sogar dann gilt, wenn die Eltern einfach der Überzeugung sind, dass das Kind eine Belastung für die Familie sein könnte. Also es braucht keine harten Gründe oder so. Also ja, das ist natürlich Ermessenssache, ob die Eltern meinen, dass das Kind eine Belastung darstellt. Es lohnt sich durchaus, diesen Artikel zu lesen. Also mir klappten, wenn man das so sagen kann, also mir klappten damals die Fußnägel hoch, ja, als ich das gelesen habe. Und das ging auch etlichen anderen Leuten so. Aber das ist in der Tat etwas, was Leute sich trauen, zu Papier zu bringen, und andere lesen das und finden das in Ordnung. Und inzwischen ist es so, dass eben der Pluralismus als Leitkultur, ja, der ja zwischenzeitlich etabliert worden ist, der schwindet wieder. Man hat mir damals in der Schule beigebracht, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Ja, das war so Abiturzeit. Inzwischen hat man den Eindruck, der Pluralismus schwindet zugunsten einer neuen Leitethik. Und diese Leitethik, die hat natürlich ganz andere Züge. Ja, also zum Beispiel wird da apodiktisch gesetzt, dass wir bitte sexuelle Vielfalt zu akzeptieren haben. Das soll dann eben ethisch bindend sein. Und als fächerübergreifendes Thema in der Schulbildung wird das implementiert. Die Ehe für alle ist schon im Prinzip ein alter Hut seit 2017. Und es ist auch interessant zu sehen, dass eben die Ehe für alle in relativ vielen Ländern relativ zeitnah umgesetzt worden ist. Dann haben wir zunehmend mehr eine Aufhebung der Grundrechte, wie wir das eben in der Corona-Zeit erlebt haben. So zum Beispiel die Redefreiheit ist geschwunden, nicht nur empfunden, sondern tatsächlich. Die Unverletzlichkeit der Wohnung und die Unverletzlichkeit der Person wurden zumindest deutlich in Frage gestellt. Auch der Ethikrat, der Deutsche Ethikrat, hat ganz klar gesagt, das sind Dinge, die wir hinten anstellen müssen. Und auch die Glaubensfreiheit und die Religionsfreiheit sind Dinge, die zunehmend mehr in Frage gestellt werden, die zunehmend mehr in Abrede gestellt werden. Ja. Eine weitere Tendenz ist eben die Tendenz zum Transhumanismus. Da geht es darum, dass eben der Mensch immer mehr eben zu einem Hybrid aus Mensch und Maschine werden soll. Aber das wäre ein eigener Vortrag. Ich fasse zusammen. Die Evolutionslehre und der christliche Glaube sind miteinander inkompatibel. Ja, also das habe ich anhand der Gegenüberstellung dieser beiden Welten- und Menschenbilder aufgezeigt. Wenn man versucht, das zu harmonisieren und konsequent denkt, dann kommt man eigentlich nicht wirklich zu einem guten Ergebnis. Man kann das nur, wenn man eben falsche Kompromisse eingeht. Dann kann man das vielleicht miteinander vereinbaren, aber konsequent ist das alles nicht. In der Wissenschaft gibt es unter dem Einfluss der Evolutionslehre einen Verlust von Rationalität, Erkenntnis und Wahrheitsliebe. In der Staatspolitik haben wir gesehen, dass es eine starke Förderung von Konkurrenzdenken, Rassismus, Eugenik und Rassenreinigung gab und auch Krieg und Imperialismus. Im Sozialleben führte das dazu, dass der Mensch sich als Maß aller Dinge auffasste, zunehmend mehr, ja, weil man eben über die Evolutionslehre eben Gott ausschließt. Dazu, dass eben auch der Schutz des Lebens schwand und eine zunehmende Beliebigkeit im Bereich der Sexualethik, weil natürlich die Ethik etwas ist, was man, wenn man eben von der Evolutionslehre ausgeht, als nicht existent erklärt. Und letztlich auch zum zunehmenden Verlust der persönlichen Freiheit. Ja. Nicht umsonst sagt die Heilige Schrift, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wenn man eben den Geist des Herrn dazu bringt, dass er sich zurückzieht, dann verliert man natürlich auch die Freiheit. Damit möchte ich schließen und ich wäre dankbar für Rückmeldungen und Kommentare. Ja, bitte.
Ich hatte ja eigentlich noch eine Frage, die sich jetzt nicht genau auf diesen Vortrag bezieht, sondern eigentlich noch auch da in die vorherigen noch mit rein passt eigentlich eher. Aber ich wollte diese Frage trotzdem noch mal loswerden. Und zwar geht mir das immer in den Sinn, wenn ich in den Nachrichten höre, dass irgendwelche Funde gemacht wurden, wo dann mit größter Selbstsicherheit gesagt wird, das ist so und so viel Millionen Jahre alt, weil man das mit diesen Apparaten am Holz und an den Knochen messen kann. Mhm. Und es gibt ja auch diese Theorie, die sagt, dass die Erde 6000 Jahre alt ist, also nicht Millionen von Jahren. Und da wollte ich mal fragen, was es dazu zu sagen gibt.
Ja, also zunächst einmal ist natürlich die Frage, ob wir tatsächlich sicher sagen können, dass die berechneten Zeiten, das ist ja das, was gemacht wird. Man misst im Grunde die Radioaktivität, die Restradioaktivität in diesem Material, in das zum Beispiel ein versteinerter Knochen eingeschlossen ist. Und da ist dann natürlich im Detail zu sehen, ja, welche Kerne werden da berücksichtigt, die mit der Zeit zerfallen sind. Und kann man das wirklich so sicher sagen? Das Problem ist nämlich bei der radioaktiven Methode, dass man sie nicht unabhängig validieren kann. Also das, was ich im Labor mache, wenn ich eine Messmethode habe, ist, dass ich eine Achse aufstelle. Ich muss das Ganze eichen. Die radiometrische Methode kann ich nicht eichen. Ich kann ja keine Achse für Millionen von Jahren in die Vergangenheit setzen, weil ich da keine Referenz habe zur radiometrischen Methode. Es gibt keine andere Methode, mit der ich sie validieren kann. Und deswegen wird der radiometrischen Methode uneingeschränkt vertraut. Und dann gibt es eben Funde, die inzwischen gibt es, man kann sagen, systematische Funde, die damit nicht zusammenpassen, mit der radiometrischen Methode. Bisher werden sie so ein bisschen abgewinkt. Ja, also man hat zum Beispiel noch elastisches Material, also Bindegewebe, in Dinosaurierknochen gefunden, in versteinerten Dinosaurierknochen. Damals, als die Forscherin, die das entdeckt hat, das publik machte, gab es einen großen Aufschrei. Da hieß es, das kann nicht sein, das müssen Verunreinigungen sein. Und dann hat sie noch mehr solche Knochen gefunden, eine ganze Reihe an Knochen, wo sie auch noch Blutkörperchen isoliert hat. Und dann musste man sich dem fügen. Und heutzutage heißt es, wir wissen halt noch nicht, welche Mechanismen dafür sorgen, dass dieses Material so lange erhalten bleibt. Denn man muss ja von 60 Millionen Jahren sprechen. Und ich habe ja mit Proteinen gearbeitet. Also wir haben die Proteine immer im Tiefkühler oder im Kühlschrank aufbewahrt. Und nicht einmal bei Raumtemperatur, weil wir wussten, dass sie bei Raumtemperatur sehr schnell von Mikroorganismen verzehrt werden. Ja, also das ist ein systematischer Fund, der dem widerspricht. Es gibt noch andere Funde, die damit überhaupt nicht zusammenpassen. Also man hat zum Beispiel frisches Vulkangestein vorgefunden, das hat man dann datieren lassen und das war dann irgendwie Millionen Jahre alt, zumindest gemäß Datierung. Aber man wusste, dass es gerade frisch aus dem Vulkan gekommen war. Ja, natürlich widerspricht sich das. Inzwischen ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel als Befürworter der Schöpfungslehre, man kann mich ja recherchieren, man wird finden, dass ich eben zur Studiengemeinschaft Wort und Wissen gehöre. Wenn ich eine Probe einschicke, bei einem radiometrischen Labor. Die werden sie mir einfach zurückschicken. Die werden die gar nicht messen. Weil sie unterstellen, dass ich in eine Falle stellen will. Also sind sie sich ihrer Methode sicher oder nicht? Ja. Also die radiometrische Methode ist zwar etwas, also ihr wird vertraut, landläufig, aber es gibt durchaus Hinweise darauf, dass da was nicht stimmt. Und denen gehen wir nach. Wir sagen jetzt nicht, das ist alles falsch, aber wir sind da schon kritisch. Und wir haben auch einige, es gibt auch eine Reihe an Arbeiten bei uns, die radiometrische Methode kritisch hinterfragen. Und ich denke auch, das ist durchaus legitim. Ansonsten kann man auch gerne auf mich zukommen, wenn die Fragen jetzt vielleicht irgendwie vergessen wurden oder, also wir haben jetzt ein bisschen länger über radiometrische Methode unterhalten oder auch einfach so, jederzeit. Ich bin noch gleich eine Weile am Büchertisch. Gut, ansonsten bedanke ich mich einfach.
Ja,